Der zählt von 5 runter. Dann kippt man es rein.
5, 4, 3, 2, 1, jetzt.
Wo versickert das Wasser schneller? Ein Versuch soll es zeigen. Es treten gegeneinander an, zwei verschiedene Stellen auf einem frisch eingesäten Maisacker. Da hinten ist der Landwirt vor dem Säen mit der Walze übers Feld gefahren. Hier hat er nicht gewalzt. Auf beiden Flächen steht ein Metallring, vom Durchmesser her vergleichbar mit einer großen Salatschüssel. Wie lang brauchen die 5 Liter Wasser, bis sie im Boden versickert sind? 5 Liter in dem Metallring, das entspricht einer Regenmenge von gut 80 Liter Wasser pro Quadratmeter. Wenn innerhalb von 24 Stunden 80 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, dann gilt das in weiten Teilen Deutschlands als Jahrhundertregen.
Eine Minute 20.
1,20. Es ist noch ein bisschen was drin. Ich schätze, vermutlich werden wir die 3 Minuten packen oder vielleicht nicht ganz. Aber der Großteil vom Wasser ist drin. Und das ist halt auch, ich denke da gar nicht an die anderen. Ich denke jetzt an Landwirt, das Wasser, das er einbringt, das gehört ihm.
Das gehört ihm, so schön.
Ja, darum geht's. Die Umweltwirkung ist ein Abfallprodukt. Könnte man auch machen. Also, wir müssen schauen, dass wir möglichst viel Wasser schnell hineinbringen und die Herausforderung wird immer größer. Heftige Niederschläge und so weiter.
Wenn der Boden den ganzen Regen aufnimmt, ist das ein enormer Gewinn für die Gesellschaft. Dann kommen von dieser Fläche keine Erosion und kein Hochwasser. Der Boden ist für das Wasser von zentraler Bedeutung. Er ist der wichtigste Wasserspeicher, den wir haben. Und das Wasser ist für den Boden von zentraler Bedeutung. Wasser ist der wichtigste Faktor, wenn es darum geht, die Bodenfruchtbarkeit zu fördern.
Also das Wasser, das ist für mich der Key-Faktor, sagen wir mal. Das ist das, was jeder beherrschen muss. Der es nicht beherrscht, wird ein Problem haben.
Max Stadler ist Ackerbaufachmann. Früher war er Berater im Landwirtschaftsamt.
Wie weit bist du jetzt, Hans? 3,8, 29, 30, 3,30 sind wir jetzt bei denen drüber. Wie weit ist bei euch? Dann machen wir da 3,30, oder?
Ja, das sagen wir.
3,34. 3,5 Minuten
noch. Da drin?
1,5 Zentimeter haben wir noch.
Das Wasser auf der unbehandelten Fläche ist versickert. Dort, wo Landwirt Hans Biedenbach die Reste der Zwischenfrucht niedergewalzt hat, damit er einfacher säen kann, steht das Wasser noch 1,5 Zentimeter hoch im Ring und wird kaum weniger. Der minimale zusätzliche Bearbeitungsschritt macht den Unterschied.
Auf der gewalzten Fläche haben wir 4 Minuten länger gebraucht, also 7 Minuten 30, als wie auf der ungewalzten. Unglaublich, unglaublich.
Jetzt hat er gedacht, wie jeder denkt, verfahren ein Diesel. Und verschlechtert die Infiltration. Das einzige wahre Werk, bleibst auf dem Kanapé liegen.
Ja.
Machst nichts. Das wäre die richtige Antwort.
Wenn das Wasser so lang braucht, fließt es ab, wo immer es sich den Weg hinbahnt und nimmt dabei den halben Acker mit. Die Regenverdaulichkeit der Böden steigern, das ist die zentrale Herausforderung.
So, jetzt machen wir, was das können Sie zu Hause auch ganz einfach machen. Suppentellertest. Das ist einfach, das kostet nichts. Und Sie kriegen ein bisschen ein Gefühl, was passiert gerade im Boden. Ja. Sie müssen nicht warten, bis das nächste Wetter kommt und der Dreck unten auf der Straße ist. Auf den Suppenteller tue Erde rein und das mit Wasser begießen. Mhm. Und was ich sehe,
klares Wasser.
Sagt nur klares Wasser raus. Ja. Wenn ich stärker reinschütze, schwimmt ein paar Bodenteile, aber es ist keinerlei Trübung.
Läuft klares Wasser aus dem Suppenteller, dann fließt beim nächsten Hochwasser von diesem Acker Wasser weg und kein Schlamm. Versickerungsversuch mit der Stoppuhr und Suppentellertest. Wo sind wir? Heute ist Feldtag auf dem Hof von Landwirt Hans Biedenbach in Leipheim. Veranstaltet von der Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung und ihrem Zugpferd Max Stadler. Diese Vereinigung will die Landwirte dazu bringen, dass sie das Pflügen sein lassen. Und noch extremer, der Goldstandard der konservierenden Bodenbearbeitung ist die Direktsaat. Getreide, Raps, Sojabohnen und Rüben werden also mit einer Spezialsämaschine in einen Boden gesät, auf dem noch die Reste der letzten Kultur stehen. Das hat immense Vorteile für den Wasserhaushalt der Böden. Doch damit das funktioniert, muss man die Vorkultur und das vorhandene Unkraut totspritzen. Dazu braucht man einen Pestizidwirkstoff, der Glyphosat enthält.
Jetzt ist halt in die Köpfe, das Glyphosat ist giftig und was weiß ich. Und dann wird hergenommen, wie es in Südamerika läuft, mit 6, 8 Litern pro Hektar bei Monokulturen, Mais, Soja.
Und deshalb mit der Direktzeit, wo wir jetzt in Bayern machen oder in Deutschland, null zu tun. Aber auch gar nichts. Weil so was, das braucht man nicht anfangen, weil das geht überhaupt nicht bei uns. Bei uns steht an erster Linie die Biodiversität, also Fruchtfolge. Sommerung, Winterung, Halmfrucht, Blattfrucht, Zwischenfrüchte. Ist ein Top-Ding, was da unbedingt sein muss. Dann reden wir von einem Glyphosat-Aufwand zwischen 0,8 und 1 Liter pro Hektar im Jahr. Nicht über 12 Liter. Das ist ein Unterschied. Ja? Das ist wie mit dem Bier. Wer das nicht versteht, trinkt einmal und dann sauft er zwei Bier. Dann war es ein Unterschied. Ja? Also die Dosis macht's.
Glyphosat, der Retter der Böden. Haben wir also gerade noch einmal Glück gehabt, dass es doch noch nicht verboten worden ist? Bevor wir so weit kommen, erst einmal der Reihe nach. Glyphosat allein rettet gar nichts. Genauso wenig wie allein der Verzicht aufs Pflügen.
Also statt ein Pflugerdirektzeugerät hinten hinhängen und fahren, das geht voll in die Hose, das geht nicht. Also man braucht die Fruchtfolge.
Fruchtfolge, das ist das Nacheinander von verschiedenen Kulturen und Zwischenfrüchten auf einem Acker im Lauf der Jahre. Zwischenfrüchte sind eine Gründüngung. Sie bedecken und durchwurzeln den Boden über den Winter oder nach der Ernte. Je vielfältiger und weiter eine Fruchtfolge ist, desto besser hält man das Unkraut und Schädlinge in Schach. Außerdem braucht der Boden genug Kalk, damit stabile Krümel entstehen. Grundrezepte, die zur guten fachlichen Praxis im Ackerbau gehören. Und der Landwirt muss viel schauen und seinen Boden kennen. Hans Biedenbach hat vor 25 Jahren aufgehört zu pflügen. Eigentlich aus Zeitgründen. Damals hatte er noch Zuchtsauen, deshalb wollte er den Ackerbau vereinfachen. Zuerst hat er Mulchsaat gemacht. Da werden vor dem Säen der neuen Kultur die Rückstände der Vorfrucht zu einer Mulchschicht zerkleinert, die auf dem Boden liegen bleibt.
Nach ein paar Jahren hat man eigentlich festgestellt, dass die Mulchsaat nicht bloß arbeitswirtschaftliche Vorteile hat, sondern auch phytosanitäre und Bodenbefahrbarkeit und vom Bodenleben her. Das hast nach 3-4 Jahren hast du das wunderbar gemerkt, dass das ganz was anderes ist wie im Flug.
Seit 3 Jahren macht Hans Biedenbach jetzt Direktsaat. Das spart Arbeit und schützt noch besser vor Erosion als Mulchsaat. Karl Auerswald, emeritierter Bodenkundeprofessor von der TU in Weihenstephan, ist auch beim Feldtag.
Man kann immer Oberflächenabfluss kriegen, selbst da. Und das ist auch das Problem mit der Mulchsaat, gell, wo man im Frühjahr bearbeitet. Dann hat man kleines Zeug, das leicht abgeschwemmt werden kann. Und wenn noch ein paar Stängel stängen, dann ist das ein Widerstand. Wie ein Rechen, gell, hält das dann das Stroh. Und drum die Verankerung ist einfach wichtig.
Äcker mit Direktsaat können den Regen besser aufnehmen und aufgrund der fast durchgehenden Bedeckung verdunstet viel weniger. Das ist unbestritten. Direktsaat ist ein sicheres Mittel, um Erosion durch Wasser und Wind zu verhindern. Außerdem braucht man für das Verfahren viel weniger Diesel, weil nicht gepflügt und gehackt wird. Alles seit Jahren bekannt. Doch dass Betriebe, die seit Jahren ausschließlich Direktsaat machen, auch weniger Stickstoffdünger und Pflanzenschutzmittel einsetzen und gleichzeitig im Schnitt sogar ein bisschen mehr ernten, das hat in den letzten Monaten für eine Überraschung gesorgt. Eine Bachelorarbeit an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf kommt zu dem Ergebnis, Direktsaatbetriebe brauchen 15% weniger Stickstoffdünger und sie setzen rund 50% weniger Pflanzenschutzmittel ein. Die eingesetzten Pflanzenschutzmittel sind zudem weniger giftig für Mensch und Umwelt. Die nächste Überraschung: An dieser Arbeit war auch der Naturschutzbund NABU beteiligt. Max Meister vom NABU.
Die konservierende Landwirtschaft. Die ist ein vielversprechender Ansatz, den wir uns schon seit 2023 uns näher anschauen. Und das hat eben entscheidende Vorteile, indem wir weniger Pflanzenschutzmittel, weniger Dünger oder auch eben weniger Diesel einsetzen müssen. Wir haben gesündere Böden, die dieses System hervorbringen kann. Und dieses System leistet auch einen Beitrag zur Sicherung der Ernährungssicherheit. Nämlich indem wir 5% mehr ernten, entsprechend der Studie, und auch mehr Bodenleben hervorbringen. Das heißt, die konservierende Landwirtschaft kann mit weniger mehr ernten.
Der Ökolandbau bleibt das Leitbild für die Naturschützer, weil er auf mineralischen Stickstoffdünger verzichtet, einen hohen Viehbesatz verbietet, mehr fürs Tierwohl bringt und den Verbrauchern eine zertifizierte Sicherheit bietet, so Max Meister. Doch der Ökolandbau liegt gerade mal bei 11% der Fläche und die Zuwachsraten sind niedrig. Deswegen brauche man auch gute Lösungen für die anderen knapp 90% der Fläche. Und da hat die Direktsaat auch für den NABU die Nase vorn. Trotz Glyphosateinsatz.
Wir wollten uns nicht auf ein Pflanzenschutzmittel, wie es Glyphosat ist, versteifen oder fokussieren, sondern wir wollten uns die Gesamtheit anschauen. Und wir wollten uns die gesamte Toxizität, die in den Systemen ausgebracht wird, anschauen. Und wie gesagt, haben die Landwirte der konservierenden Landwirtschaft gezeigt, dass sie weniger einsetzen müssen, was ein großer Vorteil in unseren Augen ist.
Ohne Pflug arbeiten die Landwirte in Deutschland auf rund 40% der Ackerflächen. Direktsaat wird Schätzungen zufolge auf 1% betrieben. Weltweit liegt der Anteil bei rund 15%. Die Direktsaat ist vor allem in Kanada, USA und Südamerika weit verbreitet.
Aus Sicht des Bodenschutzes würde ich mir wünschen, dass es in Zukunft mehr geben würde,
sagt Florian Ebertseder von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.
Die Maßnahmen und die Wirkungen dafür sind eigentlich bekannt, das Wasser in der Fläche zu halten. Die Mulchsaatsysteme und auch Direktsaat ist seit den 80er Jahren in der Praxis angekommen und wurden auch gefördert.
Insbesondere im Mais- und Zuckerrübenanbau bringen Mulch und Direktsaat große Vorteile für die Volkswirtschaft. Denn gerade dann, wenn die meisten Niederschläge fallen, im Mai und Juni, sind die Pflanzen noch klein und der Boden größtenteils unbedeckt. Die ideale Angriffsfläche für Erosion. Dabei geht Boden verloren, ein Verlust für den Landwirt. Zusätzlich entstehen massive Schäden dort, wo der abgeschwemmte Boden landet. Wenn der Schlamm mit Dünger- und Pflanzenschutzmittelresten in Gewässer gelangt oder die Dorfstraße runterrauscht.
Wir haben uns einfach mal angeschaut auf gut 2000 Flächen, die mit Mais bestellt waren damals, und haben geschaut, wie sieht es denn da aus auf jeder Fläche mit Bodenbedeckungsgrad. Und da waren wir für die meisten dieser Flächen deutlich unter 30, meist auch irgendwie in der Nähe von 10%.
Ein ausreichender Erosionsschutz ist dann gegeben, wenn 30-50% der Ackerfläche bedeckt sind. Warum ist die Bodenbedeckung überhaupt so wichtig? Man könnte doch auch vermuten, das Wasser kann besser in den Boden eindringen, wenn nichts drauf liegt. Das ist aber ein Denkfehler. Denn wenn ein großer Tropfen auf den Boden trifft, hat er eine Geschwindigkeit von mehr als 30 Stundenkilometern. Und dann kommt es auf einem blanken Boden zum sogenannten Splash-Effekt. Ungebremst zertrümmert der Wassertropfen kleine Bodenteile. Die verstopfen dann die Luftporen. Regenwurmgänge zum Beispiel, in denen das Wasser in den Boden eindringen könnte. Der Boden verschlemmt.
Das ist wie eine Plastikfolie. Das heißt, ein Boden muss bedeckt sein, dann bleiben die Poren offen, dann infiltriert es gut, dann kommen Regenwürmer und sowas. Und wenn er bedeckt ist, die Bedeckung führt dann auch in den Trockenphasen dazu, dass das Wasser nicht aus dem Boden verdunstet. Das steigt normalerweise so kapillar an die Oberfläche und verdunstet dann, aber wenn da Stroh drauf liegt, passiert das nicht. Das heißt, das Wasser bleibt im Boden drin.
Sagt Karl Auerswald, Bodenkundler an der TU in Weinstephan. Die Bedeckung hat noch weitere Vorteile. Sie ist oft heller als der Boden, reflektiert also die Hitze besser und verhindert, dass sich der Boden aufheizt. Außerdem bremst sie den Wind, an der Bodenoberfläche verdunstet weniger Wasser. Ist das Wasser mal im Boden drin, kommt allerdings schon die nächste Herausforderung. Es muss sich im Raum verteilen. Das funktioniert nicht, wenn der Boden verdichtet ist. Zum Beispiel in Tiefen, wo der Pflug nicht hinkommt.
Die Verdichtung weiter unten, die sind das Riesenproblem, gell? Wenn das Wasser bloß bis zur Untergrenze des Bearbeitungshorizontes kommt und dann dort steht, das führt dann dazu, dass wir diese Rinnenerosionen kriegen. Gell? Wenn das Wasser den ganzen Oberboden ausräumen kann.
Nach einem starken Regen sieht man auf vielen Äckern das Wasser stehen. Ein Zeichen für Verdichtung. Auffällig oft am Rand, dort wo die Maschinen wenden. Wie kann man diese Verdichtungen vermeiden?
Geht nur mit geringerer Radlast. Breite Reifen nützen einfach nur oben, aber unten nützen die nichts. Geringere Radlast. Und da gibt es auch Maßzahl nicht mehr als 3-5 Tonnen pro Rad. Aber natürlich mit voller Last, gell? Also die Geräte an sich sind gar nicht so schwer, aber wenn dann der Bunker voll ist, wenn Diesel voll ist und sowas, dann kommen enorme Lasten zustande. Oder wenn Anbaugeräte hinten am Schlepper dran sind, dann ist die Last auf dem Hinterrad einfach sehr hoch.
Ein Großteil der neuen Landtechnik bringt mehr als 5 Tonnen Radlast auf die Waage.
Also diese Notwendigkeit zu diesen Riesenmaschinen, die sehe ich gar nicht. Da sind wir mehr oder weniger in einen Tunnel reingeraten. Große Maschinen, große Flächen, immer mehr. Und dann sagt man, mit den großen Maschinen kann ich zur richtigen Zeit das machen, gell? Ganz genau terminieren. Dabei geht's gerade bei großen Maschinen nicht, weil die große Maschine, die ist ausgebucht, die kommt zu einem bestimmten Zeitpunkt und nicht dann, wenn es besonders gut geht. Ich glaube, da haben wir uns ein bisschen auf den falschen Weg begeben.
Zusammengefasst heißt das, wenn der Boden immer bedeckt ist und man mit den Radlasten aufpasst, hat man schon viel gewonnen. Bodenkundler Karl Auerswald.
Das klingt so einfach, aber das Umsetzen braucht schon viel Know-how, viel Fingerspitzengefühl. Wie mache ich das mit der Bedeckung, dass die da auch ist und so? Wie mache ich das mit der Radlast? Also es klingt so einfach, aber das erfordert schon landwirtschaftliches Können.
Landwirt Hans Biedenbach aus Leipheim, er betreibt ja Bodenschutz für Fortgeschrittene mit Direktsaat. Wo hat er sein Können her? Hauptsächlich von den Feldtagen der Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung, aus den Gesprächen mit anderen Landwirten, nicht aus der Landwirtschaftsschule.
Wie mir jetzt gelernt hat, da haben wir gelernt, Ertragssteigerung, das gilt ja heute auch noch. BASF hat das und Bayer hat das und da macht man so. Und jetzt ist umgekehrt, brauche ich das? Was muss ich machen, dass ich das nicht brauche? Das ist also jetzt einfach eine ganz andere Herangehensweise. Aber Voraussetzung ist, dass der Boden fit ist. Wenn der Boden verschlemmt oder verdichtet ist, dann kann es nicht funktionieren. Wenn Bodenchemie nicht funktioniert, dann falsch auf die Schnauze. Und das muss man halt lernen.
Schauen wir mal, was da rauskommt. Nimm mit die Finger.
Nein.
Musst du mit den Pinzetten machen. Erst kommen die Kleinen, die Großen kommen ein wenig später. Ja, die haben da tiefe unten. Teil kriegen wir schon raus, alle kriegen wir nicht raus, weil es eigentlich zu trocken ist. Da kommt jetzt ein ganz großer.
Noch ein Versuch auf dem Feldtag der Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung. Max Stadler hat einen Quadratmeter Fläche auf dem Acker mit einer Spraydosenfarbe markiert. Darauf leert er eine Gießkanne Wasser mit Formalin. Die Standardmethode, um Regenwürmer aus dem Boden an die Oberfläche zu holen. Das Mittel reizt die Haut der Regenwürmer, deswegen fliehen sie nach oben. Wenn man sie gleich danach in reines Wasser tut, erholen sie sich schnell wieder. Ein Teilnehmer hat eine große Pinzette bekommen, um die Regenwürmer, nur die ganz großen, zu fangen und in eine Wasserschüssel zu legen, damit sich das Formalin abwäscht. Und damit man die Regenwürmer nachher zählen kann. Zwischen den kleinen Maispflanzen und unter den Zwischenfruchtresten strecken schon einzelne Würmer die Köpfe raus.
So ist der nächste. Und bei jedem Ringer kommt dann ein Hans, pass auf, dass du nicht abgehst.
Da ist ein kleiner, da ist ein großer.
Ja, die Fläschchen. Also, es geht ganz gut.
Da ist noch ein
kleiner. Nicht vergrätzen. Lass ihn gut rauskommen, dann weg. Da ist auch noch einer. Ja, sehr gut.
Regenwürmer profitieren vom bedeckten Boden. Sie fressen die toten Pflanzenreste, eliminieren dabei auch die Krankheitserreger wie Fusarium auf den alten Maisstängeln und machen daraus fruchtbaren Humus.
Geduld, ein bisschen Geduld. Die kommen schon, aber nicht rumstauen, nicht mit den Fingern. Lass die Finger weg. Das sollen wir nicht machen. Da kommt der nächste. Lass ihn raus, lass ihn raus, lass ihn raus, noch ein bisschen. Und dann immer da, nicht am Kopf packen, sondern am Arsch.
Gerade die großen Regenwürmer, die weit nach unten graben, schaffen viele große Bodenporen, die das Wasser in die Tiefe leiten. Sie verbessern die Regenverdaulichkeit des Bodens immens.
Oh, der ist groß, ja. Mit der Bodenbearbeitung verändert sich der Regenwurmbesatz. Wir kriegen mehr Tiefgräber, das sind die Tiefgräber. Das da ist der große Tauwurm. Und den kennt man, weil er da so ein Klitellum hat, so der Gürtel, die sind geschlechtsreife Würmer. Und die kriegen im Frühjahr und im Herbst, wenn der Boden feucht und kühl ist, legen sie ihre Eier, 5 bis 6 Eier. Und dann dauert sie, so ein Wurm braucht Entwicklung vom Ei bis zur Jugend ungefähr 9 Monate, ja, ein halbes Jahr, 9 Monate. Und das Gewicht vom Wurm ist je nach, ist es nicht abhängig vom Gewicht vom Bauern, sondern von der Güte des Bodens. Und ich habe zwischen 3 und 8 Gramm. Und der schätze ich mal jetzt mindestens bei 6. Ja. Aber wir wiegen die dann und dann wissen wir es genau. Wir zählen die jetzt, wiegen die.
Was man immer unterschätzt, das ist das Alter von den Regenwürmern. Gell? Das sind die ältesten Tiere, die ihr im Betrieb habt normalerweise. Die werden 12 Jahre alt.
Ja.
Und deswegen ist auch das Langfristige so wichtig. Gell? Dass, weil man einmal kaputt, braucht es halt wieder, bis sich das aufbaut. Da muss man sich mal vorstellen, die Dinger 12 Jahre. Also ich meine nicht jeder, gell?
Vielleicht kommt noch einer.
Da ist noch einer. 32, 32, 34, 35, 36, 37. Der da noch, das Erwachsene, 38.
Also mein bisheriger Rekord war 34 erwachsene Tauwürmer. Das war beim Häglersee.
Und
jetzt haben wir 38. Hans, hast du gehört? Du bist der neue Champion. Du bist der neue Regenwurm-Champion. Mit 38 Tauwürmer. Geschlechtsreife, ja, große.
39, da kommt man. Ja, da sind der Party, wo nicht raus will, die was ich überlegt.
Da hätte man wahrscheinlich 40, aber. Jetzt lass ihn noch ein wenig raus, dann haben wir noch dazu. Dann haben wir 39, dann kriegen wir die 40 voll, oder?
Ja, bringen wir voll.
Da dann erwarten. So, jetzt haben wir 40.
Nach 8 Minuten liegen 40 große Tauwürmer in der Wasserschüssel von einem Quadratmeter.
Auf die Stunde der Wahrheit. Jetzt einmal schätzen. Wie viel Gramm sind das? Schätzen. Bitte.
250.
250.
190.
Schau mal, also Tara ist auf Null. Das sind jetzt 196.
Super.
Ist gut. Also 196 Gramm. Wie viel Kilo hat das pro Hektar? Wie viele Tonnen?
Das sind 2 Tonnen.
2 Tonnen. 2 Tonnen, genau.
160 Kilo, genau.
2 Tonnen sind das. Also das ist ein Haufen Zeug.
Ohne die kleine Ware.
Ja, und wir haben nicht alles erwischt.
Verdichtungen und Erosion sind seit 2023 auch in der Bodenschutzgesetzgebung ein Thema. In der Bundesbodenschutzverordnung steht jetzt, dass physikalische Einwirkungen auf den Boden zu vermeiden sind, wenn sie die Nutzung des Bodens beeinträchtigen. Florian Ebertseder von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.
Da spielt es natürlich jetzt eine Rolle, zu sagen, okay, wenn das jetzt auch schon in einer Verordnung, in einem Gesetzestext steht, dann ist der Auftrag natürlich jetzt da, zu wissen, wie misst man das? Wie kann man Indikatoren festlegen? Wie kann man die Indikatoren auch umsetzen?
Wie kann man die Bodenstruktur messen? Eine Möglichkeit, man nimmt mit einem Stechzylinder Proben, die im Computertomographen untersucht werden. Mit Hilfe einer speziellen Software kann man sich dann ein Bild von der Bodenstruktur machen. Auch mit Hilfe von Sensor- und Satellitendaten kann man den Bodenzustand analysieren. Und dann gibt's noch das eine Untersuchungsgerät, das bei manchen Landwirten Alltagswerkzeug ist und viele andere nur in die Hand nehmen, wenn sie einen Baum pflanzen.
Dass er immer auch einen Spaten nach wie vor auf dem Schlepper hat und absteigt und sich vorher mal einen Gedanken macht, was habe ich denn auf meinen Flächen, wie ist der Zustand gerade und einfach mal reingrabe.
Landwirt Hans Biedenbach schaut bei seinem Boden manchmal sogar nach der Temperatur.
Habe ich mit meinen Jungs schon öfters gemacht, nach der Ernte Bodenthermometer gemessen. Bei uns hat es noch vielleicht 40 bis 50 Grad an der Bodenoberfläche. Und wenn ein Gruber da oder gescheibter Acker, da kann es ohne weiteres einmal 70 Grad und mehr haben. Und dann gehen die Mikroorganismen alle kaputt, die kommen vielleicht schon wieder, aber die sind einfach mal zwischen dran kaputt. Da kann einfach noch nicht mehr so wirklich was wachsen.
Um in die Direktsaat einzusteigen, braucht man seiner Ansicht nach Offenheit für Veränderungen. Dann klappt's auch. Mit der Zeit.
Man muss sich an das gewöhnen, dass der Acker in Anführungszeichen schlampig aussieht und dass die Entwicklung am Anfang verhaltener ist. Und dann kommt aber der Tag, wo das richtig Gas gibt und schöner ist wie die andere oder zumindest nicht schlechter. Und die Woche, da kommt man dann selber ins Zweifeln, habe ich jetzt was falsch gemacht, liegt es an mir oder ist es wirklich das System? Und das ist halt dann einfach das Nervenliche. Wenn es System ist, dann ist ja alles okay. Wenn es eh war, dann was muss ich jetzt machen, dass es wieder gerade biegen kann?
Momentan gibt's nichts gerade zu biegen. Seine Pflanzen stehen gut da, obwohl es das ganze Frühjahr kaum geregnet hat.
Wenn man so eine Pflanze rausgerissen hat, bei der anderen ist der Wurzelballer schon trocken und bei mir ist noch Feuchtigkeit da.
Da ist noch viel Feuchtigkeit drin.
Ja, sehr viel.
Also ich glaube noch 4 Wochen.
Die Böden von Hans Biedenbach sind gut vorbereitet auf den Klimawandel. Sie halten das Wasser.